In der heutigen Credo-Sendung sind wir im Gespräch über Karl Rahner und tun das mit Jörg Splett. Professor Splett, bleiben wir ruhig mal bei diesem Generalverdacht. Hier wird Offenbarung nicht ernst genommen, hier wird Natur über Natur, der Unterschied eingeebnet und so weiter. Jetzt mache ich Sie mal zum Anwalt von Karl Rahner. Also wir klagen ihn mal an und Sie haben ihn zu verteidigen. Was haben Sie zu seiner Verteidigung vorzutragen?
Ich würde als allererstes sagen, dass zu meinem Kummer in der Neuzeit die Christen offenbar den ersten Glaubensartikel vergessen haben, nämlich die Schöpfung. Die ist erst durch die Grünen wieder ins Rede gekommen. Die haben es zwar nicht mit dem Schöpfer, aber mit der Schöpfung haben sie es. Und das hat bei den Evangelien sowieso gefehlt, weil die sagen, durch die Erbsünde sind wir ja total vernichtet und da ist gar nichts möglich. Deswegen hat keine theologische Fakultät bei den evangelischen Brüdern einen Philosophen, weil die Vernunft das ja sowieso nicht kann, die Luther eine Hure genannt hat. Da war sowieso nichts zu wollen. Aber katholisch war es nicht viel besser. Ich weiß auch nicht warum. Bei den Katholen ist es vielleicht so, dass sie so stark auf diese Vers eingehen oder diese Zeilen eingehen, die früher in jeder Messe vorkamen. Wunderbar geschaffen, wunderbarer erneuert. Heute ist es dann noch einer der Weihnachtsmessen, taucht das immer noch mal auf. Der erste Schritt wäre also wirklich der, auszugehen von der Schöpfung und dem, was das, warum bin ich so für die Schöpfung, im Blick auf den Menschen, würde ich sagen, weil Schöpfung heißt, sein ist gewollt sein. Gegenüber allen Problemen, die jeder von uns mit sich selber hat, Gordini hat das genannt, das Kernproblem ist die Annahme meiner selbst, dass das hingehört, dass hier von vornherein erstmal klar ist, ich bin gewollt vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich und ein für allemal. Das ist einfach so die Basis, die vorweg ist und das hört man, wann hört man das in einer Predigt? Ich habe es nicht oft gehört. Also, dass das erstmal die Basis ist von vornherein seinsmäßig. Was sagt das jetzt erkenntnismäßig? Wenn jetzt Gott ein Wesen schafft, nicht bloß wie die Tiere und die Pflanzen, sondern ein Wesen, das selber denken und hören kann. Das heißt, wenn man sagt, die Welt ist als Wort geschaffen, im Wort und als Wort, dann muss sie ja an einen Hörer geschaffen werden. Und dieser Hörer ist der Mensch. Und dann muss also der Mensch auch so aufgebaut sein, dass er dieses Wort hört. Denn der eigentliche Ort des Wortes ist ja nicht der Mund. Ich meine, in beiden Fällen ist es das Herz, aber fangen wir mal einen Schritt vorher an. Also wir denken immer, der eigentliche Ort des Wortes ist der Mund, das ist aber gar nicht wahr. Was mache ich, wenn ich rede und niemand ist da, das Wort fällt die Mauer runter und liegt da unten im Dreck. Sondern der eigentliche Ort des Wortes ist das Ohr. Also muss der Mensch so sein, dass er Gott hören kann. Und dann hat sich jetzt Rahner gesagt, jetzt versuche ich herauszukriegen und herauszuarbeiten, was ist da im Menschen drinne, dass er das Wort Gottes hören kann. Das nennt man in der Fachsprache transzendental inzwischen. Das muss ich ein bisschen erklären. Oder ist das zu viel, wenn ich das so aushole?
Wenn wir schon an dem Punkt sind, das wäre ganz gut, weil dieses Wort transzendental, ja, für viele, das schaltet man einfach ab.
Und es ist unvermeidbar und Rahner benutzt es ja dauernd. Also an sich heißt transzendental wörtlich überstieglich. Von transzendere. Und das Wort gab es schon in der Philosophie und bedeutete dort, war der Name für Grundeigenschaften von allem, was ist, das über alle Schubladen oder so hinweggeht. Transzendentalien waren also, alles, was ist, ist irgendwie eines. Eins heißt nicht bloß ein Klotz, sondern eins heißt auch zum Beispiel eine Hochschule oder ein Stamm oder ein Volk, aber alles ist irgendwie eins. In irgendeiner Weise. Alles ist irgendwie erkennbar, hat die Tradition gesagt. Also das heißt, die Welt ist nicht im Letzten absurd, sondern sie ist prinzipiell, weil von Gott erkannt und gewollt, erkennbar. Alles ist irgendwie wollbar oder wollend. Das hieß klassischerweise transzendental. Das war also eine Aussage über die Dinge, über die Seienden. Und Kant hat dieses Wort jetzt in einer ganz neuen Weise benutzt und sagt, transzendental nenne ich Fragen, die nicht nach den Objekten fragt, also wie jetzt eben klassisch, sondern die nach den, das klingt's blöd, nach den Bedingungen der Möglichkeit im Subjekt, das erkennt, fragt. Ich drück's mal auf möglichst normal aus. Also was muss ich denken, um denken zu können, was ich denken will. Ich gebe ein Beispiel. Was meinen Sie, muss man denken, wenn man Farbe denken will? Ich schlage Verschiedenes vor. Als erstes Ausdehnung. Unausgedehnte Farbe gibt es nicht. Das ist zum Beispiel was. Aber wichtiger ist natürlich, ich muss Augen denken. Denn mit Ohren sieht man keine Farben. Es gibt Leute, die hören, sehen Farben, auch wenn sie Musik hören. Aber das geschieht nicht mit den Ohren. Da hören sie nur die Musik. Also, und diese Frage, was muss ich da schon ansetzen, um überhaupt erkennen zu haben? Das nennt Kant transzendental. Und das nimmt jetzt Rahner auf und sagt, ich muss über die Welt und den Menschen nachdenken. Wie muss der gebaut sein? Was muss da drin stecken, damit er Gottes Wort hören kann? Die Leute denken, das wäre so simpel, aber wie soll ein Mensch mit menschlichem Ohr Gottes Wort hören können? Als Gottes Wort. Was liegt da vor? Was muss da gegeben sein? Und diese Frage, ganz grundsätzlich, kann man dann auf alle einzelnen Fragen anwenden. Also, was muss da im Menschen bereit liegen, damit er überhaupt hören kann, was Gott da sagt, um zu antworten? Ich finde das unter anderem übrigens auch schon deswegen wichtig, weil wir meist auch in unseren katholischen Akademien denken, die Kirche hätte in erster Linie Antworten zu geben auf die Fragen der Leute. Während ich meine, man müsste erst mal sagen, nicht die Fragen der Leute, sondern wir müssen den Leuten sagen, dass Gott uns anfragt und was wir da zu antworten haben. Und dann muss man also erstmal diese Frage Gottes an uns übersetzen und den Menschen überhaupt hörbar machen, dass sie das verstehen. Was muss dort vorliegen? Und da kann man sagen, das Einfachste wäre vielleicht, wenn man bei deren Nöten und Sorgen anfängt. Aber vielleicht kann man ja auch anfangen bei deren Sorge nach einem, was welcher Dienst sich lohnt. Das ist zum Beispiel die Mythologie der Menschenwürde im Christophorus. Das ist jemand, der wollte nur dem besten Herrn dienen. Und dann kommt er beim König an und der König hat Angst vor dem Teufel. Dann geht er zum Teufel. Der Teufel hat Angst vom Wegkreuz. Und dann geht er zu den Mönchen und sagt, dann tue ich es halt für Gott. Ich bin beim Obersten angekommen. Also ich muss die Menschen ja nicht bloß bei ihren Nöten packen. Ich kann sie auch bei ihrem Edelmut und ihren Erwartungen, ihrem Dienstwillen einsetzen. Und dass ich also von dort her versuche, was ist der Mensch, was steckt in ihm drin, was sind seine Fragen, was sind seine Probleme, was sind seine Sehnsüchte und Wünsche, und dass man von dort her anfängt und sagt, man schließt das auf. Und das wäre also diese transzendentale Denkweise. Der Gegenbegriff, um den da auch gleich zu erklären, dann haben wir sie beide zusammen. Das erste war lateinisch, der zweite Begriff ist griechisch und heißt kategorial. Das verstehen wir wieder nicht. Wir kennen den Begriff Kategorie. Das hat Aristoteles eingeführt, dieses Wort. Das gehört an sich in die Gerichtssprache. Kategorien heißt jemanden anklagen und verurteilen. Jemand auf dem Kopf etwas zusagen und ihn festnageln. Bei weiteren Sinn heißt es dann etwas, was ich erkennen kann, was ich sehe, was ich messen und beurteilen kann, wo ich die Dinge greifen kann, Tatbestände oder so. Und dann haben wir das Transzendentale als das, was dahinter steckt. Also kategorial sind Dinge, die ich feststellen kann. Jemand hat das und das gesagt, hat das und das getan und das ist schön, dass er es macht. Nur ist es mit dem Getan nicht getan. Nehmen wir ein Beispiel, 1. Korintherbrief, 13. Kapitel über die Liebe. Und dann schreibt dort der Paulus: Wenn ich meine Habe an die Armen verteile und hätte die Liebe nicht, wäre ich ein klingendes Erz und eine tönende Schelle. Das heißt, ich kann alle Taten der Liebe tun, die kann man auch in meinem Konto angucken oder so, die Überweisungen, das wäre kategorial. Und jetzt ist die Frage, tue ich das jetzt als Ausdruck meiner Liebe oder tue ich das, weil ich jemanden beschämen will oder weil ich zeigen kann, wie toll ich bin oder dies oder jenes oder weil es eine Werbestrategie für meine Firma ist oder wie auch immer. Und das wäre das Transzendentale. Also das Problem ist, ich kann sogar so eine Tat der Liebe tun, wie mein Geld hergeben, wo es dann bei uns in der Regel ja ernst wird, ohne Liebe. Umgekehrt, wenn jemand sagt, ich platze geradezu vor Liebe, nur fehlt mir jede Gelegenheit, dann wird man sagen, mach mal halblang. Also ich kann dir sofort was nennen. Also wenn ich nichts kategorial tue, ist die Liebe gar nicht da. Wenn ich was tue, ist noch nicht sicher, ob die Liebe da ist. Und dieses Problem von begreifbarem, kategorialem und eigentlich transzendentalem, das haben wir natürlich ständig in der Religion. Die Leute sind kategorial getauft und sprechen vielleicht auch das Glaubensbekenntnis oder was ansteht. Was glauben die wirklich dabei? Was glauben wir wirklich dabei, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen? Also wir haben diese Spannung von transzendental und kategorial. Wie kann ich versuchen, das zu vermitteln? Und der Mensch ist in Gefahr, zu sagen, ich mache das am Kategorialen fest, dann steckt das Transzendentale schon drin. Wenn ich da eben, gerade finde ich, ist das so eine Gefahr bei Katholiken, dass ich dann, wenn wir dann die Punkte alle erfüllen, dann ist es in Ordnung. Und wer hat das genauso gemacht? Die Pharisäer.
Man ist auf der sicheren Seite.
Ja, eben. Nicht? Also man bezahlt, man tut seine Sachen und das ist abgehakt, alles in Ordnung. Eben gerade nicht.
Das heißt aber auch, Professor Splett, dass ich in dieser Denkweise, wenn wir jetzt hier auch über Karana sprechen, dass er dann sozusagen mir etwas zumutet. Das heißt, ich bin eben, wie gesagt, nicht automatisch auf der sicheren Seite, sondern ich muss immer eine geistliche Spannung aushalten.
Das gehört genau dorthin. Und jetzt war er ja nun eben ein Professor, der sagt, meine Aufgabe ist jetzt tatsächlich, ich bin nicht unmittelbar so praktischer Seelsorger, sondern ich habe zu versuchen, wie kann ich jetzt auch den Intellektuellen oder so hier einen Weg finden, dass sie das machen, zumal wenn die kategoriale Sprache, also die Sprache der Kirche, des Lehramts, die Sprache der Scholastik, wenn die zum Teil schon einfach nicht verstanden werden kann. Nicht bloß, dass man sie nicht mag, weil es einem nicht gefällt, und man versteht es erstmal schon gar nicht. Wie kann ich das so ausdrücken, dass das verstanden wird erstmal, worum es dort geht, dass ich die Missverständnisse ausräume und es an den Menschen für heute formuliere. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Schritt ist zugleich, und das hat ihn ja auch immer wieder Schwierigkeiten gebracht mit Rom, dass er sagt, wenn ich bloß die kategorialen Dinge erfülle, ist es nicht in Ordnung. Und er hatte ein feines Gespür dafür, dass, ich sag's mal so scharf, dass eine besondere Gefahr, finde ich, des Katholizismus das Magische ist. Ich will das gleich an einem Beispiel verdeutlichen. Er hat zum Beispiel Ärger gehabt in Rom, weil er einen Artikel geschrieben hat darüber, nämlich über die Danksagung nach der Heiligen Messe, und hat sich auf fromme Leute bezogen, die eine möglichst große Hostie wollen, damit Jesus möglichst lange bei ihnen bleibt. Wo gesagt hat, das kann doch nicht stimmen, der ist doch nicht im Magen, sondern im Herzen. Aber ich habe noch Kommunionunterricht gehabt, wo ich gelernt habe, was mache ich, wenn ich erbreche und es ist dann noch die Hostie drin, was tue ich da jetzt? Wenn Pater Rana gesagt hat, so ein Quatsch, Christus ist im Brot, solange es ein zu essendes Brot ist, nicht in was Ausgekotztem. Da muss man sich überhaupt gar nichts denken. Wir haben 2 Stunden haben wir dafür gebraucht. In der Schule haben wir beigebracht gekriegt, was man da machen muss, wo man das in ein Tuch wickeln muss und irgendwie oder so darum. Das ist doch nicht normal. Lassen wir mal die anderen weg, dass es so Priester gibt, die da kratzen und schon fast durch das Tuch durch, weil da immer vielleicht noch ein Krümel sein könnte. Das ist auch Unfug. Und so hat er da gesagt, das kann doch nicht stimmen und kann nicht gehen. Gab's Ärger mit rum, zum Beispiel. Also da einfach sagt, was gehört hin, wo muss ich gucken, wo muss ich damit umgehen, wo darf ich mich nicht zu sehr klammern an was Kategoriales. Auf der anderen Seite aber auch wieder, ich kann nicht da im Transzendentalen rumschwimmen, sondern es kommt darauf an, ganz konkret. Und man hat auch gesagt, ich muss vernünftige Gebetszeiten haben, ich muss das und das machen. Das steht bei ihm genauso da. Der hat nicht gesagt, so transzendental, ich kann so sein. Da wir bei dem Punkt schon sind, ich habe aber hinterher genug Leute getroffen, die sich so transzendental benehmen und sich dafür auf Rana berufen haben, weil es eben tatsächlich missverständlich ist. Also ich meine, dass Rana eben auch zum Teil gerade unter den Ranerianern eigentlich zu leiden hatte, weil die, er selber hatte Schwierigkeiten mit Rom und war deswegen immer sofort hilfsbereit, wenn jemand da Schwierigkeiten hat, und ging auf alles ein, anstatt eben das zu tun, was er auch tut, dass er seine Arbeit eigentlich macht und weiter dabei bleibt, dass ich immer wieder Geistliche getroffen habe oder auch Theologen und so, die gesagt haben, ich muss mich da gar nicht dran halten und ich mache das anders und das ist ganz schrecklich mit Berufung auf Rana, wo ich dann immer sagen konnte, ich weiß schon, wie ich nach Offenbach kam, 71, da war dort in einer der Pfarreien war ein neuer Pfarrer gekommen, der war nämlich der vom Kardinal Volk strafversetzte Studentenpfarrer, der dort da schon möglichen Unfug gemacht hatte, und der war jetzt in Offenbach, und dann gab es, ich war erst 14 Tage da, gab es ein Podium und ein Forum und ein Gespräch über Jugendarbeit, und wo der Pfarrer sich sofort auf Rana berief und sagte, ja, und ich bin jetzt wir haben eben da nicht alles da in Kenntnis zu nehmen, und der Paulus hat dem Petrus ins Angesicht widerstanden, und das müssen wir eigentlich machen, und es geht eigentlich nur um Pater Rana, wo ich gesagt habe, also langsam, mit Rana können Sie mir nicht kommen, was wollen Sie sich eigentlich da genau sagen. Da ging schon die Streiterei los und setzte sich dann eine ganze Weile fort, auch im Kirchenblattl, das wir bei uns hatten.
Also um das nochmal aufzuschlüsseln, Ihre Interpretation ist, Sie sagen, Karl Rahner war sich schon, das war nicht einfach nur transzendental Philosophie oder Theologie, sondern es war immer durch diese Spannung dessen, was wir kategorial genannt haben, also das, was an bestimmten Gesetzmäßigkeiten von außen auf mich zukommt, auf meine Transzendentalität, also was in mir ist und aus mir herauskommt, das bedeutet eine Spannung und das macht das eigentliche christliche Leben dann aus, sozusagen diesen Weg zu gehen in diese Spannung und also frohen Herzens und aufmerksamen Blicks und es ufert aber nicht aus.
Finde ich schön, wie Sie das sagen, statt dass ich hier so rumstottere. Ja, nee, genau das ist es, ja. Eben mit auch Rückfragen, dass man eben sich auch erlauben darf, vielleicht nicht jeder, aber eben doch auch zu fragen, ob nicht manches Kategoriale auch geändert werden müsse. Und das hat dann eben nochmal zu diesen Schwierigkeiten geführt, weil aus dieser Einigelung der Kirche gegenüber der Neuzeit erstmal wurde da um jede Position ja gekämpft. Und da konnte man bis dorthin, dass ja Leute gesagt haben, die Theologen haben einfach das Lehramt, das Echo des Lehramts zu sein. Sag ich, das geht nicht, Echo des Lehramts. Wenn die Theologen Echo des Lehramts gewesen wären, dann hätte auch das Zweite Vatikanum weiterhin noch mal gesagt, wie vorher die Päpste, Religionsfreiheit ist ein Wahnsinn. Es müssen also vorher Theologen da sein, denn das Lehramt ist eigentlich nicht dafür da, was Neues zu machen, sondern da wird bewahrt erstmal und festgehalten. Das ist der Sinn des Lehramts. Und dann sollen Theologen den Mut haben zu sagen, ich denke hier mal noch was Neues dazu und sollen dann auch nicht wehleidig sein, wenn dann Rom sagt, nee, das geht nicht. Rom sollte sich natürlich etwas anständiger benehmen, als es sich damals benommen hat in Zeit dieser ganzen Modernismus-Krise, wo ja auch Guardini, der sehr darunter gelitten hat, dass er Lehrer verloren hat, die er sehr schätzte und die auch tadellos waren, die einfach ihr Lehrstuhl zack verloren aufgrund von Denunziationen und dann nur noch Nonnenbeichtväter sein. Nicht, als ob die nicht auch gute Beichtväter haben sollten, aber so soll es nicht gehen. Also das muss man schon sehen. Also die Theologen sollen nicht einfach Echo nachreden. Heute haben wir das Problem, das war jetzt nach dieser letzten Diskussion da wieder um diese Geschichte da in München in der Akademie, dass da jetzt eben andere Theologen sagen, nein, die Theologen, wir sind auch ein Lehramt oder so, wo ich sage, nein, ihr seid kein Lehramt. Theologische Lehre ist nicht Glaubenslehre, sondern ist ein Vorschlag von Theorien zum Verständnis des Glaubens. Ich gebe ein Beispiel, also wir glauben, wir sind durch Christus und sein Kreuz erlöst. Was das jetzt heißt, das sagen die verschiedenen Theologen. Der eine sagt, weil hier jetzt ein Mensch gewordener Gott Genugtuung tun kann. Der nächste sagt, weil der Teufel sich geirrt hat und den Falschen erwischt hat, warum sind wir aus dem Schneider? Das ist das, was ja auch Luther geliebt hat, diese Interpretation. Und so gibt es verschiedene Interpretationen und diese Interpretationen sind nur Theorien. Das heißt, die denken darüber nach, wie kann ich den eigentlichen Glauben verstehen? Das ist die Arbeit der Theologen. Und das ist eine Theorie. Eine Theorie ist ein Netz von Hypothesen. Und Hypothesen sind keine Behauptungen, sondern Interpretationsvorschläge.
Könnte man jetzt, um diese iranische Unterscheidung nochmal aufzunehmen, zwischen kategorial und transzendental, ich stelle mir gerade so vor, die habe so das Bild von Richter und Anwalt, weil wir vorhin auch ein bisschen das Gericht gemacht haben, dass quasi die Theologen eher den Schwerpunkt auf dieser Form von Transzendentalität haben und Plädoyers halten und das Lehramt, das kirchliche Lehramt auf der kategorialen Seite eher dahin schwenkt und eher die Richterin ist und dann diese Plädoyers beurteilt und auswertet.
Man könnte so sagen, also ich wäre geneigt eher zu sagen, das Transzendentale, um die geht es eigentlich bei beiden. Und ich habe zum Teil, das ist jetzt vielleicht böse gesagt, den Verdacht, aber man kann es ja auch gucken, was die zum Teil schreiben, dass ich den Eindruck habe, dass eine ganze Reihe der Theologen eben gerade im Transzendentalen ziemlich schwach sind. Also es gibt doch diese alte Berufsschelte. Er war Mediziner und sie war auch ein Schwein und so. Und so gibt es ja diese Formel, er ist Theologe und sie glaubt auch nichts. Ich bin inzwischen ja selber, auch wenn nur ehrenhalber, ein Theologe, also ich, insofern, da habe ich, sind so Punkte, wo ich immer geschimpft habe, auf eine ganze Reihe von Kollegen, ich nenne hier gar keine Namen, so wie der Heilige August Thomas auch nicht, wenn er bei Gegnern, dass man den Eindruck hat, glauben die wirklich, Es ist auch nicht nötig unbedingt. Sie sollen aber jedenfalls besser wäre, sie täten es und würden von dort her sich überlegen, welche kategoriale Gestalt passt heute am besten zu dieser Transzendentalität. Während man immer wieder den Eindruck hat, manche von denen versuchen tatsächlich, da fragt man sich, wo ist der Glaube bei grundsätzlichen Dingen und versuchen dann nur irgendwie das so einzubauen durch Interpretationen, dass man das beibehalten kann und das geht. Schwieriger wird es dann schon, wenn das dann die armen Seelsorger ausbaden müssen. Oder was ich besonders traurig und schlimm finde, sind die Religionslehrer, die ausgebildet werden von Theologen. Es gibt ganz klare Fälle, da könnte ich ohne weiter sogar auch den Namen nennen, wo der Bischof nichts sagt. Und die werden ausgebildet, ihr ganze nach und werden hinterher Religionslehrer und reden dann ihrem Professor nach, dass zum Beispiel die Trinität eine spätantike Erfindung ist und überhaupt nichts mit Christentum zu tun hat. Es gab solche Leute, wo wir dann, ich war 30 Jahre in der Redaktion von unserer Zeitschrift der beiden Jesuitenhochschulen in Deutschland, Theologie und Philosophie, dass wir aufgehört haben, diese Bücher zu besprechen. Weil, wofür soll ich das besprechen, wenn ich da reinschreibe, das ist nicht bloß nicht katholisch und eigentlich auch nicht christlich, warum soll man das eigentlich machen? Da haben wir also von bestimmten Leuten, wurde einfach nicht mehr besprochen, kam nicht mehr vor. Also deswegen, es klingt wirklich hart, aber ich meine, man müsste es so sagen, dass hier tatsächlich die Frage dann des Transzendentalen schon fraglich ist. Und dann müsste man gucken, wie sieht das dann aus?